Rückblende ins Jahr 1943. Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann sucht in seinem Labor nach einem Mittel zur Kreislaufstabilisierung. Er kreiert mit einer Säure, die er aus dem Pilz Mutterkorn gewonnen hat, Lysergsäure-Diethylamidid. Wow, was ein Zungenbrecher. Abgekürzt wird das Ganze LSD. Auf den Tag genau 80 Jahre ist diese Entdeckung nun her. Grund genug für uns, um über dieses Thema zu sprechen. Am Telefon ist jetzt Angelika Schilz-Bernhardt, Referentin für Sucht- und AIDS-Hilfe beim Diözesan Caritas-Verband. Einen schönen guten Morgen, Frau Schilz-Bernhardt.
Guten Morgen, Herr Diegel.
Frau Schilz-Bernhardt, durch Ihre tägliche Arbeit kennen Sie Drogen und ihre Wirkungen. Für all diejenigen, die damit weniger Kontakt haben, wie hat man sich denn diese Droge LSD eigentlich vorzustellen? Wie sieht sie aus? Wie wird sie konsumiert? Wie wirkt sie?
LSD ist eines der stärksten Halluzinogene, die wir haben. Halluzinogene sind Substanzen, die in der Seele leben und Sinneswahrnehmung eben einfach ganz stark verändern. Wie andere Drogen auch, kann man sich das so vorstellen, dass LSD wie so ein Nachschlüssel des körpereigenen Hormons Serotonin ist, also des Glückshormons.
Haben Sie in Ihrer Beratungspraxis mit dieser Droge zu tun?
Wir haben in der Beratung tatsächlich hin und wieder mit der Droge zu tun. Wir hatten in den 1990er Jahren nochmal so eine Art Renaissance im Kontext der Techno- oder Goa-Szene eben. Es ist tatsächlich aber so, dass die Menschen in der Regel nicht wegen einer LSD-Abhängigkeit die Suchtberatungsstellen aufsuchen, aber LSD taucht häufig eben einfach im Kontext vom Mischkonsumverhalten auf.
Mhm. Welche Gefahren birgt denn der Konsum von LSD?
Man sagt, LSD macht nicht körperlich abhängig, kann aber sehr wohl psychisch abhängig machen. Das Problem ist beim LSD-Konsum, es ist ja ein Gefühlsverstärker. Das heißt, bei einer negativen Grundstimmung kann eben einfach das Rauschempfinden plötzlich umschlagen in Angstgefühle und Panik. Und dann ist es meist unmöglich, den Rausch und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. Man spricht dann von sogenannten Horrortrips. Die größte Gefahr ist meiner Einschätzung nach, da liegt darin, dass eben einfach Angstzustände und Psychosen sich ausbilden können, die dann wirklich ein Leben lang behandlungsbedürftig sind.
Der Entdecker des Rauschmittels, Albert Hofmann, der war ja damals überzeugt vom Heilmittelpotenzial dieses Wirkstoffes. Aber als Hippies in den 60er Jahren LSD-Trips als Flucht vor dem Alltag propagierten, kam der Niedergang. Horrorgeschichten von Mord und Suizid im LSD-Rausch machten Schlagzeilen. Kurzum, der Missbrauch brachte LSD in Verruf. Nun erlebt dieser Wirkstoff eine Art Renaissance. Ein Forscherteam hat erst vor einigen Tagen Ergebnisse einer Studie vorgelegt, in der die therapeutische Wirkung von LSD untersucht wurde. Und siehe da, die Ergebnisse, so sagen die Experten, sind überaus vielversprechend. Ist LSD nun eine Horrordroge oder ein Wundermittel?
Also als Wundermittel würde ich es nicht betrachten. Es ist bekannt, dass es in therapeutischen Dosen, wie überhaupt viele Wirkstoffe, auch durchaus positive Effekte haben kann. Das ist aber nicht vergleichbar mit dem Konsum eben einfach in Partykontexten oder Ähnlichem. Wie gesagt, die Dosis macht's, wie eben bei jeder Droge oder bei jedem Substanz.
Eine weitere Droge ist dieser Tage in aller Munde, Cannabis. Vor einigen Tagen haben Gesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir Pläne zur teilweisen Cannabis-Legalisierung in Deutschland vorgestellt. Sie sehen zwei Säulen vor und sind weniger weitreichend als ursprünglich geplant. Wie bewerten Sie diesen neuen Vorstoß?
Also grundsätzlich ist es gut, dass es endlich vorangeht. Es hat ja im Vorfeld dieser Umsetzung einen großen Konsultationsprozess gegeben, wo wirklich alle Interessengruppen gefragt wurden und sich auch ganz deutlich das Bild abzeichnete, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene sicherlich ein guter Weg ist. Man löst hier das Problem des legalen Anbaus, indem man sozusagen einfach an die Konsumierenden delegiert, Und ja, im ersten Moment ist so viel oder wirkt so viel Selbstverantwortung wirklich beunruhigend. Insgesamt ist es aber gewollt und gewünscht.
Dennoch kommt ja seitens der Unionsparteien zum Beispiel, aber auch seitens der Bundesärztekammer Kritik. Sie lehnen diese Reformpläne ab. Die Pläne enthielten keine wirkliche Antwort auf die Frage, wie Kinder in Zukunft ordentlich vor dieser Droge geschützt werden könnten. Das so kritisiert beispielsweise der CDU-Generalsekretär Mario Chaya in dieser Woche das Reformvorhaben. Teilen Sie diese Bedenken?
Was ich teile oder was mir fehlt, sind wirklich flankierende Aktionspläne zur Suchtvorbeugung und eine gleichzeitige Stärkung der Suchthilfe und des Suchthilfesystems. Die ist ja in NRW immer noch eine freiwillige Leistung der Kommunen. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat ja schon vor Jahren die Einrichtung einer Enquete-Kommission gefordert. Also, das heißt, die Beteiligung der Suchtfachverbände, also der Experten, die die Entwicklung mit fachlicher Expertise begleiten, sodass diese während des Umsetzungsprozesses hier und da schon nachsteuern können. Was die zweite Säule angeht, ich weiß, da wird zum Beispiel auch die Zulassung von Edibles, also essbaren Cannabis-Produkten, geprüft. Das würde ich aus Jugendschutzgründen jedoch von vornherein ausschließen.
Also, es bleibt Diskussionsbedarf mit Blick auf die Cannabispläne der Ampel. Das meint Angelika Schelz-Bernhardts, Referentin für Sucht- und Aids-Hilfe beim Diözesan Caritasverband. Über das Reformprojekt der Bundesregierung und über die Droge LSD, die heute genau vor 80 Jahren erstmals entdeckt wurde, haben wir gesprochen hier im Domradio. Ihnen, Frau Schelz-Bernhardts, ganz herzlichen Dank und einen schönen Sonntag.
Sehr gerne.